Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen.
Falls du herausfinden willst, wo dein biologischer Körperfettanteil liegt, welche Rolle deine Genetik dabei spielt und wie du die untere Grenze von diesem Bereich erreichen und auch halten kannst, dann ist die Podcast-Folge genau richtig für dich, weil genau das klären wir heute. Jetzt geht's gleich los mit einem kleinen 2-3 Minuten Intro, wo ich ein bisschen was erzähle, was so bei mir in der letzten Zeit los ist. Und dann kannst du auch jederzeit oder auch schon davor über die Kapitelmarken zu den Punkten springen, die für dich relevant sind. Ja, das heißt, falls dich das Intro nicht interessiert, dann kannst du das jederzeit skippen. Ich würde dir aber empfehlen, hör dir die ganze Podcast-Folge an, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen theoretisch wird. Aber du wirst merken, wir gehen dann gleich auch in die praktischen Anwendungsteile rein. Und bei dieser Folge ist wirklich wichtig, dass du dir alles anhörst und nur dann macht das ganze Thema Sinn und nur dann kannst du das auch persönlich für dich nutzen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie die meisten oder diejenigen wissen, die mir auf Instagram folgen, bin ich gerade auf Bali. Deshalb haben sich jetzt auch die letzten Podcast-Folgen ein bisschen verzögert. Eigentlich hatte ich vor, im Wochenrhythmus wieder hochzuladen. Ich habe es aber ehrlich gesagt die letzten paar Wochen nicht geschafft, weil ich hier einfach noch generell nicht so in den Workflow reingekommen bin und dann auch viele neue Sachen angefangen habe, wieder regelmäßig auf Instagram posten etc., sodass dann teilweise die Podcast-Folgen ein bisschen verzögert kamen, plus diese Podcast-Folge hat mich extrem viel Vorbereitungszeit gekostet, also über 20 Stunden, damit ich auch dieses komplexe Thema möglichst verständlich verpacken kann in eine Folge. Mein Plan ist jetzt aber wirklich, ab sofort wieder für euch wöchentliche Folgen zu bringen, aber ich habe es ja schon mal gesagt, für mich ist die Qualität halt extrem wichtig, aber ich gebe wirklich alles und war auch eben in diesen letzten Wochen am Vorbereiten sozusagen, also Vorbereiten, damit ich dann auch Podcast-Folgen immer schon ready habe und ich gar nicht in so eine Situation reinkomme, in der zum Beispiel so eine Folge, die jetzt 20 Stunden braucht, mich daran hindert, jede Woche eine hochzuladen, weil einfach schon Folgen ready sind. Aber trotzdem möchte ich immer die Themen möglichst aktuell halten, deswegen will ich nicht so einen krassen Vorlauf haben, aber ich denke, ich bin jetzt gerade auf einem guten Weg und dann kommen auch wieder in Zukunft wöchentliche Folgen. Plus diese Folge sehen alle gerade, die im Coaching oder in der Community drin sind, auch als Videopodcast-Folge für euch, aber wenn ihr jetzt nur zuhört, habt ihr dadurch keinen wirklichen Nachteil. Im Endeffekt, das ist die gleiche Folge. Ich habe einfach nur mal so ein paar visuelle Elemente, die noch dazukommen, was die Vorbereitungszeit manchmal ein bisschen verlängert. Jetzt zur Podcast-Folge. Heute wird es darum gehen, wie du deinen biologischen Körperfettanteil ermitteln kannst. Es geht um Setpoints, Settling Points und das Dual Intervention Point Modell. Was es alles ist, das klingt jetzt alles sehr abstrakt, siehst du später noch. Ich verspreche dir, dass diese Folge extrem aufschlussreich sein wird, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Damit strugglen sehr, sehr viele. Und wir werden eben in der heutigen Folge darüber sprechen, wie du das Ganze lösen kannst. Und jetzt geht's los mit der Folge. Bevor wir in das Thema reinspringen und uns im Themenfokus die Theorie hinter dem Ganzen anschauen, möchte ich erstmal auf ein Problem hinweisen, das wir aktuell haben, und zwar das Problem mit Schönheitsstandards. Es ist so diese typische Frage, wieso kann ich nicht aussehen wie Influencer XY? Und da merken eben viele auf diesem Weg, der dann zu dieser Frage führt, dass sie physiologische Probleme haben, wenn sie ein bestimmtes Gewicht unterschreiten. Und wir werden heute klären, welche Gründe das hat. Also wieso spüre ich körperliche Symptome, während Influencer XY diese nicht hat und scheinbar irgendeinen Weg für sich herausgefunden hat, um so eine Form zu halten, also zum Beispiel einen sehr niedrigen Körperfettanteil. Und hier müssen wir uns bewusst machen, und das möchte ich eben schon mal vorab nehmen, dass es genetische Unterschiede gibt, die nicht beeinflussbar sind. Nummer 1, der Körperbau, was ich immer Frame nenne. Ja, also es können zwei Personen die gleiche Größe haben und auch vielleicht das gleiche Gewicht, aber dennoch einen anderen Körperfettanteil, einfach aufgrund des Frames. Ja, manche Leute haben einfach einen anderen Knochenbau, sodass die Muskelpartien vielleicht ein bisschen anders ausgelegt sind und dann eine andere Optik entsteht. Das heißt, mal abgesehen von dem Muskelaufbaupotenzial oder auch dem Fettverlustpotenzial, das wir jetzt dann gleich besprechen werden, das jede Person hat, hat man eben auch eigene Gegebenheiten in Bezug auf den Körperbau. Dann gibt es Unterschiede im Hunger. Ja, das kann sein, dass manche Menschen einfach ein bisschen mehr Hunger haben. Andere Menschen haben weniger Hunger. Es gibt Unterschiede in der Größe, was auch den Kalorienverbrauch beeinflusst. Es gibt Unterschiede im Aktivitätsdrang, nenne ich das immer gerne. Also wie viel Aktivität ich gerne machen möchte, mit welcher Aktivität ich mich wohlfühle. Es gibt Unterschiede in der Stoffwechselsensibilität. Darüber haben wir in den letzten Folgen ja schon öfter drüber gesprochen, werden auch heute nochmal ausführlich drüber sprechen. Das heißt, wie stark reagiert mein Körper auf ein Kaloriendefizit oder auch auf einen Kalorienüberschuss, ja? Oder wie reagiert mein Körper, wenn ich mehr Aktivität habe? Das heißt, wenn ich mich mehr bewege, im Alltag mehr bewege oder mehr Sport mache, kompensiert der Körper das? Hier gibt es eine Sensibilität. Wir gehen darauf später nochmal ein. Aber der Hauptfokus der heutigen Folge, der sich auch mit dieser Stoffwechselsensibilität überschreitet oder einfach ein bisschen so zusammengehört, ist der Körperfettanteilbereich. Und hier gibt es auch genetische Unterschiede, die nicht beeinflussbar sind. Und das wird der Fokus der heutigen Folge sein. Ja, und jetzt ist wichtig für einen optimistischen Ausblick, ja, dass diese Folge jetzt nicht so pessimistisch sein sollte, sondern auch einen optimistischen Ausblick liefert. Und zwar sollten wir uns klar machen, dass Genetik und Möglichkeiten vielleicht nicht denen der Vorbilder entsprechen, aber das heißt nicht, dass man sich nicht auch wohlfühlen kann. Und wir besprechen jetzt in dieser Folge, welche Modelle wir nutzen können, um eben unseren optimalen biologischen Körperfettanteil bestimmen zu können. Und dann im Coaching-Corner-Segment, da wird es auch darum gehen, wie wir diese Erkenntnis für unser körperliches Wohlbefinden nutzen können. Und wir besprechen dann auch, welche Faktoren wir in der Hand haben, eben anders als die Genetik und wie wir diese auch beeinflussen können. Und im Endeffekt nehme ich das schon mal vorweg, wir reden ja im Podcast ganz, ganz viel über solche Maßnahmen. Das bedeutet zum Beispiel Sättigungsmanagement, Aktivität und so weiter. Es gibt ja viele Sachen, wie ich zum Beispiel mein Lebensmittelumfeld gestalte, das wäre jetzt nur ein Beispiel, wie ich Sachen beeinflussen kann und dadurch auch ein anderes Ergebnis erhalte. Und auf diese Sachen sollten wir uns konzentrieren. Gleichum ist es genauso wichtig, dass wir verstehen, was denn meine eigenen Gegebenheiten sind, weil das gibt uns Aufschluss darüber, wohin ich mich überhaupt mit diesen Maßnahmen, die ich beeinflussen kann, bewegen kann. Weil wenn ich eben diese Vorstellung habe, ich will irgendwann aussehen wie Influencer XY und ich mache auch die Sachen, die wir zum Beispiel hier im Podcast besprechen, aber ich komme da irgendwie trotzdem nicht hin, dann hilft es mir vielleicht, wenn ich verstehe, dass mein Körper vielleicht nicht dafür gemacht ist. Und wie gesagt, ich möchte jetzt hier kein negatives Bild malen und das soll auch nicht bedeuten, dass niemand irgendwie einen niedrigen Körperfettanteil halten kann oder irgendwie fit aussehen kann, darum geht es nicht, sondern es geht darum, am Ende dieser Folge die Fähigkeit zu haben, vielleicht oder das Thema zumindest zu verstehen, ja, wo denn der biologische Körperfettanteil sein kann, wie man das einschätzen kann, was dafür Gegebenheiten gibt, was dafür Unterschiede gibt, wieso das Ganze so ist. Ich verspreche euch, das ist ein extrem spannendes Thema und auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und eins, zu dem ich mit die häufigsten Anfragen bekomme. Ich habe es auch in der Instagram-Story gepostet. Wer denn gerne mal wissen möchte, wo der biologische Körperfettanteil ist, und zwar 99% oder 98%, also fast alle haben so das Gefühl, dass sie gar nicht wissen, wo der richtig ist, und diese Folge soll eben Aufschluss geben darüber, wie ihr das Ganze einschätzen könnt und wie sich das auch von der Wissenschaft her aufbaut, was wir da gerade so über dieses ganze Thema wissen, das sehr, sehr komplex ist, und im Endeffekt, wie ihr das dann zu euren eigenen Gunsten nutzen könnt. Wir schauen uns jetzt erstmal das Modell an, das oft noch kommuniziert wird als das richtige Modell, das aber ziemlich outdated ist, und ich erkläre euch auch gleich, wieso das der Fall ist, und es wird euch auch viel Verwirrung in Bezug auf euren eigenen Körper nehmen, das ist ja unser Ziel, und dann später, jetzt im gleichen zweiten Schritt, schauen wir uns das Modell an und die Funktionsweise eures Körpers und wie das Ganze reguliert wird, wie es nach aktuellem wissenschaftlichen Stand vermutlich dann wirklich so ist. Das sind beides noch Modelle, die nicht belegt sind. Ja, also das Erste, was wir jetzt besprechen, ist noch nicht widerlegt. Und das Zweite, was ich denke und die wissenschaftliche Community denkt, dass es das zutreffendere Modell ist, das noch nicht belegt. Ja, aber es deutet schon sehr viel darauf hin, dass das zweite Modell, das wir dann besprechen und wo wir dann auch ganz tief in die Anwendung gehen, dass das zutreffende Modell ist. Und das Erste will ich trotzdem mit euch durchgehen, weil ich euch hier Verwirrung nehmen möchte. Und zwar ist es das Lipostat-Modell, auch vielleicht unter dem Namen Setpoint für euch bekannt, ja, also das Setpoint-Modell. Und das Setpoint-Modell basiert eben auf der Annahme, dass Lipo, also wie Fett, das Körperfett reguliert mit dem Gehirn gemeinsam wie ein Thermostat, wo der Körper immer ist. Ja, das bedeutet, dass Körperfett und Gehirn im Einklang stehen sollten und Signal und Zielmenge im Einklang sind im besten Szenario und so den Körper regulieren. Und das klingt alles ein bisschen abstrakt, aber ich erkläre euch das mal. Ja? Körperfett führt dazu, dass Leptin ausgeschüttet wird. Wenn wir mehr Körperfett haben, wird mehr Leptin ausgeschüttet. Wenn wir weniger Körperfett haben, wird weniger Leptin ausgeschüttet. Das ist ein Fakt, das ist so. Ja? Und im Lipostatenmodell, also im Setpoint-Modell, geht es darum, dass wenn wir die richtige Menge an Körperfett haben, die unser Körper haben möchte, dann haben wir die richtige Menge an Signal, also es wird genug Leptin ausgeschüttet, dass das Gehirn sagt, ja, das passt. Also das Signal, was ich gerade bekomme an Leptin und das, was ich gerne hätte, das ist genau im Einklang. Das bedeutet, ich schaue, dass mein Kalorienverbrauch und meine Kalorienzufuhr gleich sind, sodass ich eine neutrale Kalorienbilanz habe, sodass alles gleich bleibt. Ja? Wenn ich dann zu viel Körperfett habe, dann ist das Signal höher als das, was ich als Ziel bekomme oder was ich bekomme, ist höher als mein Ziel. Und dadurch habe ich eine Abweichung. Das bedeutet, ich muss meinen Kalorienverbrauch erhöhen und die Kalorienzufuhr verringern, sodass ich in eine negative Kalorienbilanz, also in ein Kaloriendefizit rutsche. Ja? Und dadurch verliere ich dann wieder Körperfett, wodurch ich wieder in das Szenario rutsche, wo ich den Körperfettanteil habe, der mir so viel Signal sendet, dass es mit dem Ziel, was ich an Wert gern haben möchte, im Einklang ist. Und dann passiert wieder nichts. Wenn ich dann zum Beispiel zu wenig Körperfett habe, also mein Gewicht zu tief ist, dann habe ich zu wenig Signal, also zu wenig Leptin, das im Gehirn ankommt. Und dann sagt das Gehirn wieder, hey, Kalorienzufuhr hoch, ich will, dass du mehr Hunger bekommst, Kalorienverbrauch runter, ich möchte, dass du lethargisch wirst. Und dann habe ich wieder einen Kalorienüberschuss, bis ich wieder an dem Punkt bin, dass ich so viel Körperfett aufgebaut habe, dass das Signal wieder genau das Richtige ist und das Gehirn das Ganze nicht mehr regulieren möchte, sondern das einfach in einer neutralen Bilanz bleibt. Ich verbrauche so viel Kalorien, wie ich zu mir nehme. Und das ist das Lipostat-Modell. Also die Theorie dahinter ist, dass Leptin immer proportional zur vorhandenen Menge an Fettgewebe ausgeschüttet wird und dadurch das Gehirn immer weiß, okay, wie viel Körperfett ist gerade da und muss sich jetzt daran was verändern. Das Problem bei dem Modell ist, dass Leptin aber auch durch die Nahrungszufuhr beeinflusst wird. Das heißt, Leptin wird nicht nur ausgeschüttet, wenn wir einen bestimmten Körperfettanteil haben, sondern wird auch durch Nahrung beeinflusst. Und das Problem ist dann eben, dass man sieht, dass Leute, die Adipositas haben, also Übergewicht, dass sie ziemlich hohe zirkulierende Leptinspiegel haben. Das aber nicht dazu führt, dass sie deutlich weniger Nahrung konsumieren. Aber das sollte ja eigentlich der Fall sein. Und hier sieht man eben, dass dieses Lipostat-Modell vermutlich nicht funktioniert. Es gibt noch ein paar andere Hinweise darauf, dass es nicht funktioniert, aber dieses Modell ist ziemlich outdated, weil eben die Umweltfaktoren hier nicht berücksichtigt werden. Ja, und die haben einen erheblichen Einfluss. Also Umweltfaktoren ist einfach das, wie unser Lifestyle ist, was einfach so um uns herum passiert, wie unser Leben aufgebaut ist. Und das spielt mit rein. Und das Modell, das wir uns jetzt gleich anschauen, das Dual Intervention Point Modell, habt ihr vielleicht schon mal von mir gehört, das berücksichtigt diese Umweltfaktoren. Und wenn ich euch das jetzt gleich erkläre, dann ergibt es auch alles im gesamten Sinn für euch und dann könnt ihr das für euch selber anwenden. Und ja, das war vielleicht bis jetzt ein bisschen langweilig und alles sehr, sehr theoretisch, aber ich verspreche euch, ab jetzt wird es sehr, sehr spannend und auch aufschlussreich. Alle, die jetzt gerade hier die Videoversion sehen, ihr seht jetzt schon ein sehr, sehr komplexes Konstrukt von Linien, die hin und her gehen. Und es wird später noch mal ein bisschen komplexer. Aber ich versuche es euch simpel rüberzubringen. Und das ist ja auch das Schöne an der Sache, dass wenn man das Ganze dann versteht, und das werdet ihr nach der Folge, dann macht es alles sehr, sehr viel Sinn. Und dann versteht man auch, wieso der Körper teilweise so komplex ist. Ja? Und wir schauen uns jetzt mal das Dual Intervention Point Modell an, von dem ich schon oft hier gesprochen habe. Deswegen ist es vielleicht euch jetzt nicht ein neuer Begriff, vielleicht ein paar anderen schon, aber ich verspreche euch, dass dieses Modell dann für euch Sinn macht und dass ihr dann auch mal, wenn ihr an eure Situationen denkt, versteht und auch wenn ihr retrospektiv im Nachgang über vergangene Situationen nachdenkt, dass ihr dann vieles, was in eurem Körper so passiert ist in den letzten Jahren, mehr versteht. Und dieses Dual Intervention Point Modell ist im Endeffekt die Körperfettregulation, so wie wir sie gerade besprochen haben, im Setpoint-Modell, ja, also im Lipostat-Modell, wo wirklich das Körperfett wie so ein Thermostat funktioniert, deswegen Lipostat-Modell, und das steuert, aber mit einem größeren Bereich und Umweltfaktoren, die diesen Bereich beeinflussen. Ja, also stellt euch das mal folgendermaßen vor. Ihr habt einen Bereich, ja, einfach von oben nach unten. Im unteren Bereich, da habt ihr das Risiko, dass ihr verhungert. Das ist das körperliche Risiko. Und im oberen Bereich habt ihr das Risiko, dass ihr von einem Raubtier gefressen werdet. Also die Risk of Predation. Weil, das klingt jetzt für euch vielleicht erstmal okay, was habe ich jetzt mit dem Raubtier zu tun? Das sind natürlich immer noch Mechanismen, die in unserem Körper da sind, die sich während der Evolution entwickelt haben. Und dadurch ist eben so ein System entstanden, in dem der Körper versucht, in einem bestimmten Körperfettanteil zu bleiben. Das bedeutet, ihr habt diesen Bereich, der von unten nach oben geht. Und dieser Bereich wird eben eingegrenzt durch einmal das Risiko, dass ihr verhungert oder das Risiko, dass ihr gefressen werdet. So, Risiko, dass ihr gefressen werdet, das ist eben höher, wenn ihr einen zu hohen Körperfettanteil habt, ja, weil ihr dann natürlich nicht mehr so agil seid. Und das Risiko, dass ihr verhungert, ist logischerweise dann da, wenn der Körperfettanteil nach unten geht. Ja? Und der Bereich dazwischen, also zwischen wann habe ich ein Risiko, dass ich gefressen werde und wann habe ich ein Risiko, dass ich verhungere, da ist natürlich eine Spanne. Das ist jetzt nicht so, dass das vom einen aufs andere Kilo passiert, sondern da ist einfach eine größere Spanne dazwischen. Und das ist eben diese Kombination, ja, wir besprechen gleich, was die Kombination ist, von genetischen Faktoren und auch Steuerung eben des Körpers durch die Körperfettmasse und eben auch diesen Umweltfaktoren. Ja, es bedeutet, wir haben in diesem Zwischenbereich, also zwischen das Risiko gefressen zu werden und das Risiko zu verhungern, also zu hoher Körperfettanteil, zu niedriger Körperfettanteil, dazwischen ist ja die Frage, wo bin ich jetzt? Wo siedel ich mich an in diesem Bereich? Und wo ich mich in diesem Bereich ansiedle, da sind die Umweltfaktoren entscheidend. Das bedeutet, dass die Umweltfaktoren im Endeffekt das Einzige sind, die ihr wirklich oder was ihr wirklich beeinflussen könnt. Ja, ihr könnt nicht diese Grenze, die ihr für einen Körperfettanteil habt, beeinflussen. Ihr werdet immer ein schlechtes körperliches Gefühl haben, wenn ihr über diesen Punkt drüber kommt oder drunter, ja, also über diesen, man nennt das Upper Intervention Point oder Lower Intervention Point. Der obere Punkt ist eben das Risiko, gefressen zu werden, also zu hoher Körperfettanteil, und der untere Punkt ist zu niedriger Körperfettanteil. Und wenn ihr einen von den beiden Faktoren über oder eben unterschreitet, also wenn der Körperfettanteil zu hoch ist oder zu niedrig, dann werdet ihr euch in der Regel nicht wirklich gut fühlen körperlich. Und da kommt eben dann die physiologische Kontrolle rein, das heißt, dass der Körper da dagegen regelt. Ja? Und dazwischen macht der Körper in der Regel nicht viel. Natürlich, wenn ich mich immer mehr und mehr an diesen unteren Punkt bewege, dann fängt er langsam an. Der macht jetzt keinen so einen Schalter, den er umlegt. Ja, aber der Schalter legt sich dann irgendwann schon extremer um. Das heißt, wenn ich immer mehr und mehr an meinen unteren Körperfettanteil komme, dann wird der Körper sich schon auch langsam einschalten und sagen, so, jetzt reguliere ich mal deinen Kalorienverbrauch und deine Kalorienzufuhr. Aber das passiert eigentlich erst dann langsam, wenn man an diesen unteren Punkt rankommt. Das gleiche, wenn man an den oberen Punkt rankommt. Ja? Das Spannende an der ganzen Sache ist jetzt, dass der obere Punkt in der Regel bei vielen Leuten nicht so stark reguliert ist, weil dieser gesamte Bereich ist genetisch bedingt. Also wie groß der Bereich ist und wo der ist. Ja, da schauen wir uns gleich zwei Beispiele an. Aber was die Vermutung ist, ist, dass manche Leute, gerade die Leute, die Adipositas haben, aufgrund der Evolution keinen richtigen Schutz haben gegen diesen oberen Bereich. Weil wir müssen uns ja die Frage stellen, wieso rutschen so viele Leute über diesen oberen Bereich drüber? Und die Antwort liegt vermutlich in der Evolution. Wieso? Und das ist jetzt, finde ich, super, super spannend. Die Vermutung ist, dass es vor einer sehr, sehr langen Zeit dann auch irgendwann zu der Entwicklung von Waffen, Feuer und sozialen Strukturen kam. Das bedeutet, dass dieses Prädationsrisiko, also so das Risiko, gefressen zu werden, irgendwann weggefallen ist. Ja, auch bevor wir eine Zivilisation hatten. Und dadurch war bei vielen Leuten dieser Upper Intervention Point nicht mehr notwendig, dass es diesen gibt. Also Für was sollte der Körper dann rein evolutionsbiologisch gesehen einen Schutz nach oben haben? Ja, er muss diesen, er hat ja keinen evolutionsbiologischen Grund mehr. Das bedeutet, dass Leute, die einfach eine genetische Mutation haben und dann diesen Schutz nach oben nicht haben, die können sich trotzdem weiter fortpflanzen, weil dieses Risiko des Gefressenswerdens einfach nicht mehr da ist. Dadurch werden diese Leute, so hart es klingt, eben auch nicht aussortiert von der Natur. Das bedeutet, es haben sich vermutlich eben viele Leute fortgepflanzt, die diesen Schutz nicht haben, und davon leben jetzt einige noch in unserer modernen Welt, ja, weil es einfach keinen Grund gab für die Evolution, diesen Schutz mit sozusagen mit zu integrieren. Und das sieht man eben bei Adipositas, dass dieser obere Interventionspunkt wohl überschritten werden kann, ohne dass sich der Körper wehrt. Und das ist eben das, was wir bei vielen Leuten sehen, die dann mit Adipositas zu kämpfen haben, dass sie einfach keine Regulation des Körpers haben. Und bei anderen Leuten, die sagen, ich kann gar nicht so viel zunehmen, irgendwann wehrt sich mein Körper, irgendwann werde ich so lethargisch, ich kann einfach gar nichts mehr essen. Das, was man dann so klassisch im Bodybuilding-Jargon nennt, irgendwie Hardgainer. Ja? Diese Leute haben einfach noch diese physiologische Kontrolle vom Körper, wo der sich einfach einschaltet und sagt, so, stopp, ich will jetzt nicht mehr zunehmen, weil sonst ist mein Risiko da, dass ich gefressen werde. Ja, einfach gesagt. Und bei vielen Leuten ist dieser Schutz eben nicht mehr da, und die Theorie ist, dass eben die Entwicklung von Waffen, Feuer und sozialen Strukturen dazu geführt hat, dass sie das bei einigen Leuten eben einfach entfernt hat, dieser Interventionspunkt, und da kein Schutz mehr da ist. Also das ist nochmal wichtig, um das zu verstehen, was wir jetzt gleich besprechen. Denn dieser Zwischenbereich, der ist genetisch bedingt. Und wir schauen uns jetzt einfach mal zwei Beispiele an, damit das alles gleich Sinn macht. Und dann schauen wir uns auch die Umweltfaktoren an, in den einzelnen Szenarien, wie die sich verändern. Also wie verändert sich, oder besser gesagt, was kann ich denn noch machen, auch von den Umweltfaktoren, um eben nach unten und nach oben zu kommen? Und auch, was verändert sich im Körper, wenn ich diesen Punkt, diesen hohen Körperfettanteil überschreite oder den niedrigen unterschreite, weil das ist ja für die meisten auch spannend zu wissen, und das gibt euch ja auch viel Aufschluss darauf, um euren eigenen Körper zu regulieren. Wir schauen uns jetzt mal zwei Szenarien an. Wir haben einmal die Tanja und einmal die Clara. Die versuche ich jetzt immer so in den künftigen Folgen, wenn wir immer so Beispiele haben, immer gleich zu nennen. Das hatten wir jetzt ja schon ein, zwei Mal, glaube ich. Und die Tanja hat in diesem Szenario einen kleineren Bereich, in dem sich der Körper wohlfühlt. Der fängt bei 20% unten an, Körperfettanteil, und geht hoch bis 30%. Das bedeutet, ihre Risk of Predation, also die Gefahr zu verhungern, die fängt bei ihr genetisch bedingt irgendwo über 30% an. Und die Risk of Starvation, das heißt das Risiko zu verhungern, fängt bei 20% an. Das bedeutet, sobald sie 20% unterschreitet, wehrt sich der Körper stark dagegen. Was passiert dann? Besprechen wir gleich. Und wenn sie diese 30% überschreitet, dann wehrt sich der Körper auch stark. Okay, das ist das Szenario von der Tanja. Bei der Clara ist es ein anderes Szenario. Ihr Bereich fängt bei 25% an und endet bei 40%. Und der zusätzlicher Unterschied bei der Clara ist auch noch, dass dieser Schutz nach oben bei ihr schwach oder kaum da ist, weil sie eben diese Genetik hat, ja, dass es keinen richtigen Schutz nach oben gibt. Und das wollte ich jetzt einfach nur als Beispiel mit reinbringen, dass ihr das versteht, was da für Unterschiede von Mensch zu Mensch sein können. Ja, die Tanja, die fühlt sich irgendwo zwischen 20% und 30% wohl, und die Clara irgendwo so zwischen 25% und 40%. Und wenn sie die 40% überschreitet, dann wehrt sich der Körper auch nur ganz schwach. Und dann könnten wir sogar noch ein hypothetisches drittes Szenario malen, in dem eine dritte Person diesen Schutz nach oben gar nicht wirklich hat. Ja? Ich wollte es jetzt aber mal auch so zeigen, dass es da schon auch so Schwellenwerte gibt und so Mittelszenarien, dass eine Person einfach diesen Schutz nach oben vielleicht ganz, ganz schwach nur noch hat. Ja? Und das ist das Spannende, dass wir jetzt sehen, okay, es gibt Menschen, die haben eben einen größeren Bereich, und Menschen, die haben einen kleineren Bereich. Und wo der Bereich ist, ist auch noch ein Unterschied, weil bei der Tanja fängt der Bereich bei 20% an, beziehungsweise sie kann bis 20% runtergehen beim Körperfettanteil. Die Clara kann nur bis 25% gehen, da wehrt sich der Körper dann. Und das ist das, was ihr verstehen müsst. Deswegen nochmal zurück zu dieser Anfangsaussage, ja, wieso kann ich nicht aussehen wie Influencer XY? Das geht halt vielleicht einfach nicht, weil vielleicht hat Influencer XY einen Körperfettanteil von 20, untere Grenze von Tanja, und du bist aber die Clara, und bei 25% sagt dein Körper einfach, hey, jetzt reicht's mir. Du kriegst jetzt so viel Hunger von mir und ich mach dich so müde, dass wir in einem Szenario, wo jetzt der Körper irgendwie, du versuchst, den unter die 25 zu bringen, du bist so bei 20% Körperfett und der Körper sagt so, vorbei, mehr Hunger, weniger Aktivität, ich bringe dich jetzt schon wieder auf die 25%, ob du willst oder nicht. Und das ist eben das, was ihr verstehen müsst. Das, was dazwischen passiert, zwischen 25% und 40% bei der Clara, das könnt ihr beeinflussen. Was aber unter den 25% passiert, das könnt ihr nur mit ganz, 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 ganz viel körperlichen Nebenwirkungen beeinflussen, die wir jetzt gleich im Coaching-Corner-Segment besprechen. Ja? Und das ist dann eben sehr, sehr schlecht in der Regel für euer Essverhalten. Ja, und nicht nur für euer Essverhalten, für euer gesamtes mentales Wohlbefinden. Und das ist das Szenario, in das viele reinlaufen, in dem sie dauerhaften Food-Fokus haben, einfach ganz, ganz viel an Kalorien denken, an Nahrungsmittel und so weiter. Das kann auch andere Gründe haben, aber das kann eben ein so ein Grund sein, ja, dass du vielleicht an einem Punkt bist, der einfach von deinem genetischen Körperfettanteil zu niedrig ist. Und das ganz, ganz Wichtige ist jetzt, das bedeutet nicht, dass du, wenn du diese Food-Focus-Symptome hast, dass du jetzt wirklich schon da bist. Wir wollen jetzt ja in dieser Folge besprechen, und das machen wir gleich im Coaching-Corner-Segment, bevor ich noch eine Sache mit euch bespreche, dann besprechen wir, wie du das herausfühlen kannst, wo denn dieser Bereich bei dir ist und ob du den schon unterschritten hast. Was ich jetzt aber mit euch noch anschauen möchte, ist, was für Umweltfaktoren es denn gibt, die wir beeinflussen können, ja, und die eben einen höheren Körperfettanteil begünstigen, ja, weil also man könnte das auch anders formulieren, man könnte auch sagen, die vielleicht einen niedrigen Körperfettanteil begünstigen und dann hätte ich alle Formulierungen jetzt umdrehen können, aber ich möchte euch einfach mal nur zeigen, was denn in der modernen Welt passiert, dass wir alle in der Regel eher so ein bisschen an die obere Grenze dieses Bereiches rutschen. Ja, also Tanja würde eher an diese 30% leichter rutschen als an die 20% und die Clara leichter an die 40% als an die 25%. Und das ist es, wovon ich ja schon so oft hier im Podcast gesprochen habe, ja, dass wir immer berücksichtigen müssen, dass für die meisten Menschen die Umwelt, in der wir leben, keine leichte Situation ist. Weil ihr müsst ja auch verstehen, es gibt Leute, das ist jetzt ein Szenario, das ich vielleicht hier jetzt gar nicht aufgemalt habe, die vielleicht nicht wie die Tanja von 20% bis 30% gehen, sondern die gehen vielleicht von 15% bis 22%. Also die können von Haus aus einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil halten. Und wenn das natürlich dann Influencer sind und die euch erzählen, hey, für mich ist das alles aber super easy, weil ich mache das so und so und meine Gewohnheiten sind der Grund, dann verstehen die dieses Thema nicht. Dann verstehen die nicht, dass es unterschiedliche Menschen gibt und dass es sehr, sehr ignorant ist und auch einfach schlecht gebildet, finde ich dann in diesem Bereich. Um dann so eine Empfehlung rauszugeben, weil eben jede Person das anders wahrnimmt. Für die eine Person sind diese Umweltfaktoren, die wir uns jetzt gleich anschauen, extrem relevant. Für die andere Person ist es vielleicht gar nicht so schlimm, weil die hat zwar einen Bereich von 15% bis 22%, aber selbst wenn diese Umweltfaktoren, weil die spielen auch bei dieser Person eine Rolle, seht ihr jetzt gleich, dass die für uns alle zutreffen, die bringen diese Person vielleicht eher an diese 22%, aber dich bringen sie vielleicht eher an die 40%, weil dein Bereich anders ist und der Einfluss der Umweltfaktoren nicht sich bei jeder Person logischerweise gleich auswirkt. Die Umweltfaktoren bringen dich einfach nur eher an die obere Grenze deines Bereiches. Und wenn dieser Bereich bei dir einfach von Haus aus ein bisschen weiter oben angesiedelt ist, dann kannst du dich natürlich nicht mit so einer Person vergleichen. Und das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ihr aus dieser Folge mitnehmen solltet. Und vielleicht bist du auch eine Person, die eher so einen niedrigeren Körperfettanteil hat. Darum geht es jetzt nicht. Es geht nicht darum zu bewerten, wo man ist, sondern es geht darum, dieses Thema gesamtheitlich zu verstehen, weil das schafft Bewusstsein, das schafft Kompetenz bei euch und es schafft Autonomie und das nimmt euch den Druck und dann könnt ihr einfach autonom handeln. Also, wir schauen uns jetzt mal die Umweltfaktoren an, die einen höheren Körperfettanteil begünstigen. Ganz großes Thema Nummer 1, die Verfügbarkeit. Vergrößerung der Portionsgrößen. Das kennt ihr alle, ja, dass Packungen immer größer werden. Klar, es gibt so diese Trends, dass aufgrund der Inflation Sachen auch kleiner werden, aber generell werden schon Portionsgrößen, das sieht man auch in der Datenlage, meistens auch über gesellschaftliche Zeiträume in den letzten Jahren wurden die immer größer. Verfügbarkeit von Lebensmitteln wird immer besser, ja, und wurde auch immer besser. Ihr habt mehr Exposition gegenüber energiedichten Lebensmitteln als noch früher. Ihr habt eine größere Exposition gegenüber Lebensmitteln reizen. Ja, ihr könnt ja mal denken, vor 10.000 Jahren, da gab es noch keine McDonald's Drive-Ins und sowas. Ja, also solche Sachen gab es einfach nicht. Die Vielfalt angebotener Lebensmittel hat zugenommen. Das wissen wir auch. Mehr Vielfalt bedeutet mehr Kalorienkonsum. Wieso? Auch wieder ein evolutionsbiologischer Hintergrund, vermutlich, ja. Wieso war das so? Der Körper musste vermutlich einen Mechanismus bauen, in dem er, selbst wenn er satt ist, sich noch mit weiteren Nährstoffen eindeckt, wenn die anders sind als die, die er gerade konsumiert hat. Also Beispiel, man hat irgendwas gefunden zu essen, hat sich davon satt gegessen, dann setzt eigentlich auch das körperliche System ein. Wir haben es ja vorhin besprochen, Leptin wird ausgeschüttet, man wird satt, ja, Ghrelin wird auch ausgeschüttet, der Körper reguliert so die Kalorienzufuhr, aber dann findet man noch irgendwas anderes. Und dann haben vermutlich die Menschen einfach über Jahrtausende, wenn man so denkt, eher überlebt, die eine genetische Mutation hatten, die sie in so einer Situation dazu gebracht hat, dass sie weiter essen von einer anderen Lebensmittelquelle, weil sie dann mit weiteren Nährstoffen versorgt sind. Und dadurch haben diese Leute mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ihre Gene weitergegeben und so funktioniert ja Evolution. Und deswegen ist eben eine Vielfalt an Lebensmitteln auch assoziiert mit einem höheren Kalorienkonsum. Ja, also das ist Thema Verfügbarkeit. Wir haben einfach zu viel Lebensmittel um uns rum, zu viel Variation, zu viel energiedichte Lebensmittel, zu große Portionsgrößen, ganz, ganz viele Sachen in unserer modernen Welt, die wir früher nicht hatten, mit denen unser Körper klarkommen muss. Ja, wenn diese Verfügbarkeit weg wäre, dann würden wir alle in unserem Bereich eher weiter nach unten rutschen. Ja, dann gibt es noch hedonisches Essen, eine Sache der Moderne im Endeffekt. Also hedonisch bedeutet ja etwas aus Genuss, aus Lust zu machen, ja, und nicht aufgrund von einem Drang, weil man Hunger hat, sondern weil Essen ist ja auch was Schönes, das weiß jeder von euch. Und ich finde, hedonisches Essen sollte man auch aus der heutigen Welt nicht mehr rausnehmen, weil wir haben das so integriert und das ist so ein rosarotes Traumszenario. Das Essen einfach uns ein schönes Gefühl gibt und auch gesellschaftlich einfach dazu gehört, dass man zum Beispiel Popcorn im Kino isst, sowas. Das ist so typisches hedonisches Essen. Es hat nichts mit einem Nahrungsdrang zu tun. Es ist vollkommen in Ordnung, dass wir das haben. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Und dieses hedonische Essen, ja, zum Beispiel, dass man mehr außer Haus isst, beim Fernsehen was isst, in Gesellschaft andere gerne isst, das bringt uns natürlich mehr an diesen oberen Bereich ran, ja. Und dann haben wir den dritten Faktor, die Aktivität. Und das wisst ihr alle, wir haben in den meisten Jobs, kommt natürlich darauf an, gibt ganz, ganz viele Jobs, wo man viel körperliche Arbeit hat. Aber die meisten Jobs haben eben nicht mehr so viel körperliche Arbeit, wie wir sie früher vor Zehntausenden von Jahren benötigt haben. Und das bringt uns natürlich auch vom Kalorienverbrauch in ein Szenario, wo wir leicht an diesen oberen Punkt wandern. Ja? Also das sind so diese drei Sachen, die man so in der Wissenschaft rausisoliert, die diesen höheren Körperfettanteil begünstigen. Verfügbarkeit, hedonisches Essen, Aktivität. Ganz, ganz wichtig. Da spielen noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Super spannendes Thema ist es deswegen auch. Aber das sind so die Big Player. Und die, denke ich, auch für euch jetzt erstmal für diesen Fall auch reichen, dass ihr das Thema versteht, weil darum geht es ja. Wir wollen ja verstehen, was ist eigentlich der Grund, wieso rutsche ich eher jetzt zum Beispiel im klaren Szenario von den 25 auf die 40%? Was passiert da? Ja, oder warum ist es so der Grund? Warum kann ich nicht leichter darunter tendieren? Ja, weil wir eben in einer Umwelt leben, die diesen höheren Körperfettanteil einfach begünstigt. Und wenn wir in einer anderen Umwelt leben würden, ja, wenn ihr mal, keine Ahnung, 6 Monate mit Jägern und Sammlern verbringt, dann würdet ihr vermutlich eher an euren unteren Interventionspunkt rutschen, ja, also eher an die 25%, ohne dass ihr bewusst was macht. Ja, weil einfach die Umweltfaktoren dazu führen, dass ihr weniger esst und euch mehr bewegt. Darauf kommt es ja am Ende an. Und wenn wir lauter Sachen haben, die uns dazu in Anführungszeichen verführen, ist ein sehr negatives Wort, aber es ist halt so, ja, zum Beispiel die Verfügbarkeit oder das hedonische Essen, die verführen uns dazu, dass wir mehr essen und wir haben eben keine Systeme, die das regulieren, weil das war kein Faktor während der Evolution. Da musste der Körper eben das nicht lernen. Plus, wir haben ja auch gerade noch gelernt, dass viele vermutlich diesen Schutz nach oben gar nicht haben, weil der evolutionsbiologisch bedingt gar nicht irgendwann vorhanden war. Wir hatten kein wirkliches Risiko mehr, gefressen zu werden. Das ist ja auch so ein Mythos. Ja, wir mussten zwar lange, mussten wir mit Raubtieren etc. auskommen, aber irgendwann, als wir Waffen, Feuer und eben soziale Strukturen entwickelt hatten, war das Risiko eigentlich sehr gering und irgendwann waren wir dann der Apex. Ja, also da mussten sich alle Tiere vor uns in Schutz nehmen und nicht wir vor denen. Das heißt, so dieses wirkliche Risiko, ich bin jetzt zu schwer, bin ich agil, das war dann irgendwann nicht mehr da. Und das müssen wir eben auch berücksichtigen, dass das ja noch dazu reinspielt, dass wir gegen diese Verfügbarkeit, gegen das hedonische Essen und so weiter, da haben wir keinen richtigen Schutzmechanismus. Und das ist ja immer das, was ich sage. Wir brauchen deshalb Gewohnheiten, die uns helfen, mit dieser Sache umzugehen. Ja, und das ist eben ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor. Die Gewohnheiten, die helfen uns, diese Umweltfaktoren zu regulieren, sodass wir im Endeffekt entscheiden, wo bin ich in diesem Bereich? Bin ich eher bei den 30% oder eher bei den 20%? Und natürlich auch, ich habe diesen Schutz jetzt nicht, ich bin jetzt klarer Szenario, ich habe aber Gewohnheiten, die mich davor schützen, in Anführungszeichen, dass ich deutlich über diese 40% komme oder dass ich sogar auf 25% komme, obwohl ich diesen Schutz nach oben nicht habe. Ja? Darum geht es, dass wir verstehen, dass die Gewohnheiten der Schlüssel zum Erfolg sind. Und jetzt habt ihr es durch den theoretischen Part geschafft, der aber trotzdem hoffe ich für euch interessant war. Und jetzt gehen wir dahin, wo ihr immer hin wollt, in das praktische Umsetzen, weil das ist ja auch das Wichtigste für euch im Coaching Corner Segment. Schauen wir uns dann an, wie ihr den biologischen Körperanteil rausfindet, wo so die untere Grenze ist, wie weit ihr den nach unten pushen könnt und gehen das wirklich alles Stück für Stück durch, damit ihr das Thema dann ganzheitlich versteht und natürlich dann eben auch für euch lösen könnt. So, was wir uns jetzt im Coaching Corner Segment anschauen, ist eine Fragestellung, die ich mit euch jetzt selber erarbeiten will, damit ihr euch die richtige Frage stellt, die einfach wichtig für euer Wohlbefinden und für einen realistischen Blick auf euch selbst ist. Ja, und deswegen gehen wir jetzt mal 2-3 Fragen durch, bis wir an dieser Fragestellung sind. Und dann werdet ihr schon sehen, wo ich mit euch hin will. Und dann, ihr seht es jetzt, also alle, die das Video haben, dann haben wir hier ein relativ komplexes Szenario, sieht wieder komplex aus, aber dann zeige ich euch, wie euer Körper euch reguliert, wenn er eben Richtung des unteren Punktes kommt oder Richtung des oberen, also was da konkret passiert, da wird es jetzt richtig konkret, und dann, wie ihr eben auch damit umgehen könnt, weil das ist ja das Wichtigste, ja, dass wir eben herausfinden, und das wäre jetzt eben die erste Frage, wo ist die untere Grenze meines Körperfettanteils, weil ich weiß, die meisten von euch wollen zumindest wissen, hey, wie tief kann ich denn eigentlich gehen oder wo ist dieser Bereich, und mein Ziel ist jetzt mit euch, dass ich euch zeige, wo ist diese untere Grenze. Und wie geht ihr an die Sache heran, dass ihr die nicht unterschreitet, beziehungsweise dass, wenn ihr die unterschreitet, dass ihr das merkt und dass ihr dann was machen könnt, weil dieses Szenario wollen wir vermeiden, dass ihr deutlich unter dieser Grenze seid und euch jahrelang fragt, hey, wieso kriege ich das nicht hin, wie gesagt, Influencer XY auszusehen, damit ihr mal für euch rausfindet, ist es wirklich das? Bin ich genetisch bedingt einfach jetzt gerade unter der Grenze? Ja? Oder ist es halt meine Grenze und ich unterschreite die? Oder liegt es vielleicht an was anderem? Und ihr könnt euch diese Frage nur beantworten, wenn ihr dieses Thema versteht und wenn ihr wisst, wie euer Körper darauf reagiert, dass ihr die Grenze unterschreitet, dann könnt ihr es nämlich ausschließen. Wenn ihr sagt, das passiert bei mir gerade nicht, das ist gerade nicht der Grund, dann wisst ihr, ah, vielleicht sind es die Gewohnheiten und ich kann nicht doch noch was machen, um eben meinen Körperfettanteil zu verringern, ohne dass es sich negativ auswirkt. Ja, also wir wiederholen das jetzt nochmal kurz. Wo ist die untere Grenze meines Körperfettanteils? Wie kann ich das beantworten? Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Die Genetik, das Lebensumfeld, Motivation, Gewohnheiten und so weiter. Also da spielt ganz viel eine Rolle. Wenn man motivierter ist, das Ganze zu machen, dann kann ich diese Grenze weiter ausreizen. Beziehungsweise die Grenze besteht zwar, aber wo ich dann meine persönliche untere Grenze habe, die ist natürlich unterschiedlich. Auch mein Lebensumfeld, das, was ich euch gerade gesagt habe. So. Die untere Grenze ist ja nicht nur die ich genetisch habe, sondern die ich auch gerade wirklich halten kann mit meinem Lifestyle. Und wenn ich natürlich einen Job habe, bei dem ich mich fast kaum bewegen muss und bei dem ich vielleicht sogar zusätzlich noch viel Optionen habe, was zu essen und, dann natürlich bringe ich mich von dem Körperfettanteil an einen höheren Punkt. Wenn ich aber einen Job habe, wo ich sehr, sehr viel Bewegung habe und wo ich vielleicht auch wenig Situationen habe, wo ich was essen kann und auch zu Hause mein Lebensumfeld gut gestalte, dann habe ich natürlich eine untere Grenze des Körperfettanteils. Bedeutet nicht, dass die genetische Grenze sich verschiebt, aber die ich halt mit meinem Lifestyle halten kann. Und das nimmt schon so ein bisschen diese Frage auch vorweg. Wie weit kann und sollte ich den Körperfettanteil nach unten pushen? Weil diese Frage stellen sich ja auch viele. Und ich finde, das ist eine wichtige Diskussion, die man haben sollte mit sich selber, wenn man über dieses Thema sich Gedanken macht. Und das ist ja bei den meisten irgendwann mal so ein Thema. Hey, wie weit kann ich denn runtergehen? Und wir wollen ja wirklich nicht, dass sich da irgendwas Negatives, Körperliches auswirkt. Nummer 1, eigene Genetik berücksichtigen. Also nicht an anderen orientieren und seid auch euch über diesen Influencer Survivorship Bias bewusst. Habe ich ja schon oft erklärt, dass meiner Meinung nach, ist meine Theorie, dass einfach viele Influencer eine wahnsinnig gute Genetik haben und das der Grund ist, wieso sie auch im ersten Moment überhaupt bekannt werden. Natürlich kann es auch manchen aufgrund des, keine Ahnung, des Work Ethics sein oder weil die einfach Personen sind, denen man vielleicht gerne im Leben folgt, weil man irgendwie die interessant findet, vielleicht liegt es am Charakter oder die sind sehr aufgeschlossen oder die haben guten Content. Es gibt ja mehrere Gründe, aber meine Erfahrung ist, dass die meisten einfach eine sehr, sehr gute Form haben. Manchmal ist es auch ein bisschen eine Kombi, ja, aber ich würde mal behaupten, dass wenn wir 100 Influencer nehmen oder Content Creator und wir da genetische Tests machen, dass die alle ziemlich gut ausgestattet sind. So im Durchschnitt. Nicht jeder, aber im Durchschnitt. So. Das bedeutet, dass das schon mal kein Querschnitt der Bevölkerung ist. Das ist einfach nur meine Theorie, ob das jetzt stimmt oder nicht. Who knows? Aber ich persönlich würde sehr, sehr viel darauf verwetten, dass das so ist. So. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ich weiß es auch nicht, aber es ist meine starke Vermutung, ich kann es halt nicht beweisen. So, das bedeutet, ihr müsst jetzt leider meiner Fragestellung folgen, ihr hört meinen Podcast, also spielt leider meine Meinung jetzt auch eine Rolle. Und zwar solltet ihr euch anders eine Frage stellen. Ihr solltet nicht fragen, wie weit kann und sollte ich den Körperfettanteil nach unten pushen. Ihr solltet euch vielleicht fragen, welchen Körperfettanteil kann ich ohne negative Konsequenzen zum aktuellen Zeitpunkt meines Lebens langfristig halten. Schreibt euch den Satz vielleicht auf, weil so formuliere ich das auch in meinem Coaching, wenn wir über so eine Situation sprechen. Vielleicht nicht genau in diesem Satz, aber wir sprechen genau darüber, dass wir an diesen Punkt kommen. Ja? Es geht darum, wo ist der Punkt, an dem ich keine negativen Konsequenzen habe, den ich zum aktuellen Zeitpunkt meines Lebens langfristig halten kann. Es geht nicht darum, dass wir den für eine Woche halten können, und es geht auch nicht darum, dass wir uns da durchquälen. Und es geht auch nicht darum, ob wir den in einem hypothetischen Traumszenario halten können, sondern zum aktuellen Zeitpunkt meines Lebens. Weil du kannst natürlich überlegen, wo wäre das, wenn ich alle Sachen so habe, wie ich sie haben will. Weniger Stress, das und das, so diese typischen Traumszenarien, die man sich ja mal ausmalt und sagt, ja, dann mache ich es, dann mache ich es. Aber das ist ja nicht der aktuelle Zeitpunkt deines Lebens. Und vielleicht hast du auch gerade eine Phase, die sogar noch mal stressiger ist. Und das muss ja immer berücksichtigt werden. Du musst schauen, okay, was ist gerade mein Lebensumfeld? Das spielt mit rein. Und diese Frage solltest du dir stellen. Du solltest dir nicht die Frage stellen, wo ist mein hypothetisch niedrigster Körperfettanteil, wenn ich bei einem Jäger- und Sammlerstamm lebe. Weil das bringt dir nichts. Das ist nicht die echte Welt. Ja? Die Fragestellung muss einfach anders sein. Und deswegen wollte ich euch jetzt hier auch mit diesen ersten Fragen dahin führen, damit ihr seht, dass ihr eine andere Frage stellen solltet. Ja, und dass ihr mehrere Faktoren da berücksichtigen müsst, wenn ihr euch wirklich langfristig wohlfühlen wollt. Weil das ist hier gerade, was wir besprechen, ist wirklich einer der wichtigsten Punkte in diesem ganzen Fitness-Game. Und deswegen war mir die Folge auch wichtig, weil das ist so ein wichtiger Punkt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich die Folge in 2 Monaten nochmal neu mache, nochmal angepasst, keine Ahnung, oder regelmäßig mache, weil das so ein wichtiger Punkt ist und ich vielleicht dann immer wieder neue Themen reinbringe oder nochmal von einem anderen Blickpunkt zeige. Aber dieser Faktor, dass wir unterschiedliche Körperfettanteilbereiche haben und dass auch Faktoren damit reinspielen, wo wir sind, der ist so entscheidend, weil der bedeutet ja, dass ich das immer berücksichtigen muss und dass ich viel Frust und viel Unverständnis aus meinem Leben rausnehmen kann, weil ich vielleicht nicht an den Punkt komme, an dem ich hin will. Und das soll nicht demotivierend klingen, sondern einfach realistisch. Und es geht ja dann auch darum, dass wir verstehen, welche Faktoren können wir manipulieren, welche nicht. Und dann ist ja immer das Einzige, was ich machen kann, das, was ich kontrollieren kann, das kontrolliere ich. Und das, was ich nicht kontrollieren kann, das versuche ich gar nicht erst zu kontrollieren. Weil das ist das Schlimmste, was man im Leben für seinen Stress und sein Wohlbefinden machen kann, wenn man denkt oder wenn man den Wunsch hat, Sachen zu kontrollieren, die man nicht kontrollieren kann. Und da ist es, finde ich, meine Aufgabe, euch das zu zeigen, wie das aus wissenschaftlicher Sicht aussieht, weil das wird euer Wohlbefinden 10-mal mehr positiv beeinflussen, als wenn ich euch zeige, wie man ein High-Protein-Rezept macht. So, das meiner Meinung nach bringt es euch viel mehr. Und genau die Leute, die eben an diesem Punkt sind, an dem sie sagen, hey, diese ganzen Maßnahmen, die ich irgendwie auf Instagram sehe, die bringen mir nichts, weil das Thema halt komplexer ist. Genau das will ich euch ja mit meinem Content zeigen. So, und jetzt stellen wir uns mal die Frage, Wie merke ich, dass mein Körperfettanteil zu niedrig oder eben auch zu hoch ist? Weil das brauche ich ja, um zu wissen, welchen Körperfettanteil kann ich ohne negative Konsequenzen zum aktuellen Zeitpunkt meines Lebens langfristig halten. Da muss ich ja verstehen, wenn ich mir diese Frage stelle, wo sind sozusagen die Regulationen, wenn ich drüber oder drunter komme, weil, vorhin habe ich ja schon gesagt, dieser Bereich, der ist nicht schwarz oder weiß. Das heißt, wenn ihr dann unten an diesen Bereich kommt, dann fängt der Körper an, sich langsam zu wehren. Und wenn ihr oben hinkommt, dann fängt er auch langsam an, sich zu wehren. Wir schauen uns jetzt erstmal die körperlichen Reaktionen an und dann schauen wir uns noch zum Abschluss ein paar andere Symptome an, die da entstehen können, die jetzt nichts mit diesen körperlichen Reaktionen zu tun haben, die wir jetzt gleich hier uns anschauen. Wir schauen uns erstmal das bisschen weniger Spannende an und dann kommt das, was für die meisten eher relevant sein wird. Aber das seht ihr schon, das sind dann im Endeffekt auch genau die Gegenteile von dem, was wir uns jetzt anschauen. Und zwar, was passiert, wenn wir den Körperfettanteil überschreiten? Und logischerweise ist dann das, was passiert, wenn wir den Körperfettanteil unterschreiten, von diesen Sachen, die wir jetzt besprechen, genau das Gegenteil. Wir gehen trotzdem alles mal kurz zusammen durch und ich versuche das jetzt auch nicht zu lang zu machen, aber das ist jetzt der spannende Part für euch, den ihr aber sicherlich schon mal im Podcast so in dieser Form gehört habt, aber den ich trotzdem hier nochmal der Vollständigkeit halber zusammenfassen möchte. Und ich glaube, es ist deswegen auch gut, weil es, wie gesagt, eine Zusammenfassung ist von so allem, was euer Körper reguliert. Also, was passiert, wenn ich vom Körperfettanteil zu hoch bin? Wir haben jetzt wieder zwei Szenarien, die Tanja und die Clara. Und wieso haben wir die zwei Szenarien? Für mich ist es wichtig, dass ihr nochmal versteht, dass bei der Clara die Reaktion hier auf das, was ich euch jetzt erzähle, nicht so stark ist. Weil wir haben ja vorhin schon gesagt, sie hat nicht so eine starke Regulation aufgrund ihrer Genetik. Sie hat einfach nicht so diesen krassen Schutz nach oben. Sie hat einfach diesen evolutionsbedingten Faktor, dass sie diesen Schutz des Gefressenwerdens nicht wirklich hat oder nur schwach hat. Bei der Tanja, da funktioniert es zum Glück für sie auf einem normalen Wege. Und bei der Clara ist es halt so, sie muss verstehen in ihrem Szenario, dass sie da einfach ein bisschen Pech hat. Und das ist zwar kein schönes Szenario, aber meiner Meinung nach ist es das einzige Richtige für sie, dieses Szenario zu verstehen, weil das hilft ihr dabei, die richtigen Maßnahmen in ihrem Leben vorzunehmen und zu wissen, hey, ich bin eine Person, die muss sich halt mehr auf die Gewohnheiten konzentrieren. Ich habe halt nicht das Glück wie die Tanja, dafür habe ich vielleicht bei was anderem Glück genetisch bedingt. Und das muss man einfach verstehen, um Frust zu vermeiden. Also, was passiert? Nummer 1, Aktivität. Es entsteht so ein bisschen so eine Bewegungsineffizienz. Das bedeutet, der Körper verbraucht mehr Kalorien pro Schritt. Das heißt, jeder Schritt, den ihr macht, der verbraucht ein bisschen mehr Kalorien als sonst. Das Gleiche beim Sport. Alles, was ihr an Sport macht, verbraucht ein bisschen mehr Kalorien. Das Gleiche passiert auch beim Bewegungsdrang. Oder nicht das Gleiche, aber was Ähnliches. Ihr verbraucht mehr Kalorien. Wieso? Weil der Körper will sich mehr bewegen. NEAT steigt, haben wir schon oft besprochen. NEAT ist Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das ist ein Teil des Kalorienverbrauchs, der alle spontanen Bewegungen beinhaltet, die kein Sport sind. Plus die Motivation zum Sport steigt. Also die Aktivität wird beeinflusst dadurch, also die Aktivitätskalorien dadurch, dass alles, was wir in Bewegung machen, mehr Kalorien verbraucht und wir uns mehr bewegen wollen. Ja, kurz zusammengefasst. Dann verändert sich der Stoffwechsel. Die Grundstoffwechselrate, BMR, Basal Metabolic Rate, steigt. Ja, also das, was euer Körper an Kalorien verbraucht, um die laufenden Systeme am Leben zu halten. Organe, ja, euren Blutkreislauf und so weiter, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Also die Grundstoffwechselrate geht ein bisschen nach oben. Was passiert beim Hunger? Hier habe ich jetzt aufgeschrieben, der steigt und das ist genau falsch, das habe ich wahrscheinlich kopiert. Der Hunger sinkt, ja, also euer Hunger geht nach unten in der Regel. Und das sind eben Mechanismen, Aktivität, Stoffwechsel und Hunger, die dazu führen, dass der Körper, wenn diese, bei der Clara zum Beispiel die 40% überschritten werden oder bei der Tanja die 30%, sich wehrt und wieder nach unten geht. Wieso? Weil Hunger sinkt, also Kalorienverbrauch geht nach, Kalorienzufuhr geht nach unten, Aktivität geht nach oben und wir verbrauchen pro Aktivität mehr Kalorien, plus die Grundstoffwechselrate steigt, ergo der Kalorienverbrauch geht nach oben. Und dann entsteht eine Diskrepanz, also ein Defizit, und dann nimmt man ab. wichtig. Ich habe es ja gerade eigentlich falsch gesagt. Ich habe gesagt, bei der Clara bei den 40%, bei der Tanja bei den 30%. Wir haben ja gesagt, bei der Clara ist dieser Mechanismus eben nicht so krass da. Der ist vielleicht leicht da oder auch gar nicht da. Und das müssen wir uns eben bewusst machen. Ja? Aber es gibt auf jeden Fall einen Mechanismus, dass der Körper sich über diese Sachen wehrt. So, und jetzt das Spannende, was passiert, wenn wir diesen Punkt unterschreiten? Und das ist jetzt das, was ihr vermutlich auch schon, wenn ich euch jetzt einen Quiz geben würde und ihr schon viele Podcast-Folgen gehört habt, selber beantworten könntet. Ja, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was passiert denn, wenn wir zum Beispiel bei der Tanja die 20% unterschreiten oder langsam Richtung 20% kommen und bei der Clara die 25%? Die Aktivität verändert sich. Es entsteht eine Lethargie, das heißt weniger Motivation für Sport und Need, also alle spontanen Alltagsbewegungen, die sinken. Wie sieht es dann konkret aus? Die Tanja geht vielleicht tagsüber nicht mehr 5-mal aufs Klo, sondern 3-mal und die holt sich nicht beim Arbeiten 4-mal ein Glas Wasser, sondern nur noch 2-mal. Wenn sie schläft, dann bewegt sie sich halt nicht 50-mal hin und her, sondern nur noch 20-mal. Ja? Solche Mechanismen führen dazu, dass wir weniger Kalorien verbrauchen, ohne dass wir es merken. Dann gibt es natürlich auch noch aktive Sachen. Ich habe einfach vielleicht keine Lust mehr zum Sport, weil ich mich so ein bisschen lethargisch fühle. Ich bin müde. Das kennt ja jeder während einer Abnahme. Ja, und das entsteht nicht nur, wenn ihr diesen Punkt des unteren Körperfettanteils unterschreitet, sondern das passiert schon, wenn ihr auf dem Weg dahin seid. Es wird halt immer stärker und stärker und irgendwann wird es halt wirklich richtig extrem und der Körper dreht den Switch richtig um, ja, wenn ihr diesen Körperfettanteil deutlich unterschreitet. Es entsteht so eine Bewegungseffizienz, also nicht eine Bewegungsineffizienz, sondern eine Effizienz. Das heißt, der Körper verbraucht weniger Kalorien pro Schritt und auch beim Sport verbraucht der Körper weniger Kalorien. Ja, und das sind solche Sachen, die eure Aktivitätskalorien nach unten bringen. Plus der Stoffwechsel sinkt, ja, diese Grundstoffwechselrate geht nach unten. Und was passiert beim Hunger? Der Hunger steigt. So, und jetzt haben wir hier genau das umgedrehte Szenario. Der Körper schafft es, die Kalorienbilanz so zu verändern, dass wir in einem Kalorienüberschuss sind. Ja, die Aktivität geht nach unten, der Stoffwechsel geht nach unten und das, was wir an Aktivität machen, verbraucht nicht mehr so viel Kalorien. Und im gleichen Umkehrschluss geht der Hunger nach oben, sodass wir mehr Kalorien zu uns nehmen. Und dann befinden wir uns irgendwann in einem Kalorienüberschuss. Wir nehmen zu und wir überschreiten diese untere Grenze wieder, sodass der Körper sagt, hey, jetzt bin ich wieder genau in meinem grünen Bereich, eben zwischen diesem untersten und zwischen diesem obersten Punkt. Und das Spannende an der Sache ist jetzt auch, dass wir das hier alles nicht wirklich beeinflussen können. Und das ist die wichtige Erkenntnis, von der ich gesprochen habe. Wenn wir diesen Punkt unterschreiten und ihr merkt, dass ihr so lethargisch seid, dass ihr einfach gar nicht mehr zum Sport wollt und eure Alltagsbewegung ist auch, geht total runter und dann sagt ihr vielleicht noch, hey, mein Hunger steigt zwar, aber ich lasse es nicht zu, ich kämpfe dagegen an, aber irgendwie trotzdem verliere ich einfach kein Fett mehr. Genau, was passiert hier? Der Körper wird so effizient, er verbraucht immer weniger Kalorien bei der Aktivität, die ihr habt, der Stoffwechsel sinkt und der kriegt es dann schon hin, dass er euch irgendwie auf Null bringt. Ja, natürlich haben wir auch aus wissenschaftlicher Datenlage Szenarien, wo wir dagegen irgendwann oder wo der Körper da irgendwann auch nicht mehr dagegen ankämpfen kann, weil sonst würden wir nie verhungern, sonst gäbe es keine Hungertote. Ja? So hart es klingt, aber wenn das tatsächlich so wäre, würde niemand verhungern. Aber irgendwann, wenn die Kalorienzufuhr zu niedrig ist, dann kann der Körper auch den Kalorienverbrauch nicht so runterschrauben, dass er auf Null ist. Aber da muss man dann schon meistens sehr wenig Kalorien zu sich nehmen. Das ist ein anderes Thema für eine andere Podcast-Folge, weil das auch sehr, sehr spannend ist. Und wir haben ja auch schon in vergangenen Podcast-Folgen mal drüber gesprochen. Aber es ist definitiv so, dass der Körper in der Regel einen Weg findet, dass er euch wieder nach oben bringt, besonders in der Welt, in der wir leben, weil irgendwann hat man einfach keine Kraft mehr, kann den Hunger nicht mehr aushalten und wird so lethargisch, dass man sich wenig bewegt. So, das ist das Szenario, das ihr nicht wirklich beeinflussen könnt. Natürlich könnt ihr beeinflussen durch Maßnahmen, zum Beispiel durch was für eine Alltagsaktivität habe ich, wie viel Sport mache ich, wie ist mein Sättigungsmanagement, wie gehe ich mit diesen Faktoren um? Weil wenn ich zum Beispiel eine gute Routine habe, dass ich mich trotzdem irgendwie noch gut bewege und auch ein gutes Sättigungsmanagement habe, dann fällt es mir natürlich leichter, mit so ein paar von diesen Symptomen umzugehen, und ich bemerke die vermutlich auch gar nicht. Ich bin in diesem unteren Bereich, die Tanja geht jetzt so langsam Richtung 20%, sie ist vielleicht sogar 22%, aber sie hat so gute Gewohnheiten, dass sie gar nicht merkt, dass der Körper langsam anfängt, ihren Hunger zu steigern oder sie einfach auf einem durchschnittlich bisschen höheren Niveau ist, als wenn sie jetzt irgendwie bei 30% wäre, Körperfett, und sie merkt auch gar nicht, dass sie vielleicht ein minimal bisschen lethargischer ist, als sie es vielleicht mit 30% wäre. Sie merkt es vielleicht gar nicht. Ja? Und das ist ja das Szenario, in dem wir hinwollen, in dem wir so gute Gewohnheiten haben, dass wir eben das maximale Potenzial haben, ja, für einen niedrigen Körperfettanteil. Und dann könnte man sich ja auch in einem anderen Szenario die Frage stellen, und das habe ich auch vorhin gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt meines Lebens, ja, der Lifestyle spielt eine Rolle, will ich überhaupt diese ganzen Gewohnheiten einhalten, damit ich so weit runterkomme vom Körperfettanteil. Und das habe ich euch ja schon auch ein paar Mal in Podcast-Folgen erklärt oder in der Instagram-Story. Ich bin aktuell in einem Punkt von meinem Leben, wo ich nicht mehr wie früher dieses Bedürfnis habe, deutlich unter 10% Körperfettanteil zu sein. So, mir ist das, was ich dafür machen muss, aktuell das nicht wert. Und das ist einfach meine Situation aktuell. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Und deswegen ist dieser Bereich flexibel und ihr solltet das selber entscheiden. Und jetzt, um das Ganze nochmal abzurunden, noch andere wichtige Symptome, die bei dieser Selbstbeobachtung eine Rolle spielen. Ihr solltet ja diese Selbstbeobachtung machen, um herauszufinden, wo bin ich denn gerade? Bin ich zu tief, ja, oder bin ich an dem richtigen Punkt? Da solltet ihr auch berücksichtigen, friere ich ständig? Habe ich Konzentrationsschwierigkeiten? Bin ich dauerhaft müde? Habe ich starke Stimmungsschwankungen? Das sind ja auch Symptome, wo ihr gut darauf schlussfolgern könnt, hey, ich weiß gerade gar nicht, drückt mein Körper meine Aktivität runter? Habe ich deutlich mehr Hunger? Vielleicht könnt ihr es nicht ganz greifen. Dann habt ihr hier nochmal zusätzliche Informationen, dass wenn ihr sagt, mir ist ständig kalt, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin immer müde, ich bin total gereizt. Das ist vermutlich auch ein Zeichen, dass ihr aktuell an einem Punkt seid, der vielleicht mit dem Lifestyle, den ihr habt, zu niedrig ist. Und jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, wirklich als Abschluss zu diesem Thema. Das alles ist, je nachdem, wie euer Lifestyle ist, unterschiedlich von der Wahrnehmung. Das bedeutet, dass wenn ihr einen Lifestyle habt, zum Beispiel, wir schicken euch jetzt ein Szenario zu Jägern und Sammlern und ihr lebt ein halbes Jahr mit denen, dann werdet ihr vermutlich diese ganzen Symptome ein bisschen später bemerken, als wenn ihr jetzt in dieser modernen westlichen Welt lebt, in der wir sind. Und das Gleiche, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ihr in dem normalen Szenario hier seid, und ihr habt einfach einen Lifestyle, bei dem ihr schaut, dass ihr aktiv seid, bei dem ihr Sport macht, bei dem ihr ein Sättigungsmanagement habt, das gut ist, dann wird es euch auch leichter fallen und eurem Körper auch, dass ihr einfach einen niedrigeren Körperfettanteil haltet. Ja, und das ist das Wichtige, was ihr verstehen müsst. Wir haben zwar eine Grenze, die genetisch bedingt ist, aber wo ich in diesem Bereich bin, da spielt einfach die Umwelt, in der ich lebe, die Umweltfaktoren spielen da eine große, große Rolle. So, das war's für diese Folge. Ich sehe schon gerade, es ist sehr, sehr lang geworden, aber es ist einfach ein wichtiges Thema und ich hoffe, dass auch wenn es sehr, sehr komplex war und vielleicht auch viele, viele Faktoren da reinspielen, das habt ihr ja schon gesehen und alle, die die Videoversion sehen, ihr seht es ja, wie diese Konstrukte hier aussehen, wie das hin und her geht von den Pfeilen. Es ist einfach ein komplexes Konstrukt, weil der Körper ist halt einfach, er ist komplex und es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, geh ins Kaloriendefizit und dann good luck, ja, dann kannst du aussehen, wie du willst. So, das ist eben nicht so. Es spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Da gibt es ja auch etliche Folgen im Podcast dazu, wo ihr seht, dass ganz, ganz viele Sachen, die wir schon behandelt haben, jetzt auch hier wieder mit reinkamen, weil dieses Modell das so ein bisschen alles abrundet. Mir würde es auf jeden Fall helfen, wenn ihr mir zu dieser Folge Feedback gebt, ob ihr das jetzt über die Spotify-App macht, da kann man das gut machen, oder ihr mir in Instagram-DM schreibt. Das macht ihr, wie es euch am liebsten ist, aber Feedback hilft mir sehr, besonders bei solchen komplexen Folgen, damit ich verstehe, ob dieses Thema auch bei euch so angekommen ist, wie ich es rüberbringen will, weil das nicht immer ganz leicht ist und ihr müsst ja auch verstehen, wenn ich mich mit einem Thema stundenlang beschäftige und das waren jetzt ja nur 20 Stunden auffrischen, also ich habe ja davor schon dieses Thema gekannt und ich habe jetzt ja nur noch mal versucht, das alles zu verpacken, dann ist es für mich manchmal schwierig, nicht so einen Tunnelblick zu bekommen und dann auch zu berücksichtigen, okay, was muss ich jetzt noch mit reinkommunizieren, was vielleicht schon in meinem Kopf drin ist, aber was ich mit rein kommunizieren muss, damit das Ganze auch für euch Sinn macht. Und deswegen hilft es mir immer wirklich, wenn ihr mir bei solchen komplexeren Folgen einfach Feedback gebt, weil nur so kann ich das Ganze hier verbessern und kann das für euch leichter machen, damit ihr einfach mit diesen Themen dann auch Lösungen für euch findet, weil das ist ja im Endeffekt das Ziel, das ich mit dem Podcast habe. Und dann sage ich wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.